Ja, man kann nicht nur. Oh, oh, mach's, glaube ich, ein bisschen leiser noch irgendwie. Ich habe hier immer so ein lautes Organ. Man kann nicht nur Geschichten dadurch erzählen, indem man Geschichten erzählt. Man kann Geschichten auch dadurch erzählen, indem man Teile weglässt. Und manchmal ist es ja sehr spannend, was man so weglässt. Und ich weiß nicht, normalerweise machen wir keine Glaubenskontrollen hier, aber wer war Heiligabend in der Kirche? Mal bitte kurz aufzeigen. Okay, es war eine Menge. So, wie war das bei euch? Wurde dort die Weihnachtsgeschichte vorgelesen? Ja. Okay, und dann könnt ihr euch noch erinnern, wurde bei euch Weihnachtsgeschichte aus Lukas 2 vorgelesen? Es begab sich aber zu der Zeit. Mal bitte kurz aufzeigen, wer das gehört hat. Es begab sich aber zu der Zeit, als Kaiser Augustus, okay, manche sind sich nicht mehr ganz so sicher, aber so ist das. Das ist die Weihnachtsgeschichte. Das Interessante ist, dass wir die immer lesen bis zu dem Punkt, wo die Hirten wieder nach Hause gehen und Maria staunt über das, was da geschehen ist. Interessanterweise ist das Lukas-Evangelium, das zweite Kapitel, noch länger. Und was danach kommt, den Rest des Kapitels, hören wir heute. Und ihr werdet merken, das hat schon eine andere Stimmung wie diese lauschige Stimmung mit den Hirten und Schaf und Ochs und den ganzen Kram. Also, Maria und Josef sind mit Jesus in Jerusalem im Tempel und dort begegnen sie einem Mann, der Simeon heißt. Und der springt auf sie zu, oder springen wahrscheinlich nicht mehr, weil er schon ziemlich alt ist, sondern der tappt auf die zu. Und dann heißt es, Simeon segnete sie und sagte zur Mutter Maria, sieh doch, dieses Kind ist dazu bestimmt, in Israel viele zu Fall zu bringen und viele aufzurichten. Es wird ein Zeichen Gottes sein, dem sich viele widersetzen. So soll ans Licht kommen, was viele im Innersten denken. Und für dich, Maria, wird es sein, als ob dir ein Schwert durch die Seele fährt. Es war auch eine Prophetin im Tempel, sie hieß Hanna und war eine Tochter Penuels aus dem Stamme Ascher. Sie war schon sehr alt. Nach ihrer Hochzeit war sie 7 Jahre mit ihrem Mann verheiratet, seitdem war sie Witwe und nun 84 Jahre alt. Sie verließ den Tempel nicht mehr und diente Gott Tag und Nacht mit Fasten und Beten. Jetzt kam sie dazu und lobte Gott. Dann erzählte sie allen von dem Kind und die auf die Rettung Israels warteten. Josef und Maria erfüllten im Tempel alle Vorschriften, die das Gesetz des Herrn vorsieht. Dann kehrten sie nach Galiläa zurück in ihre Heimatstadt Nazareth. Jesus wuchs heran und wurde ein kräftiges Kind. Gott schenkte ihm Weisheit und seine Gnade begleitete ihn. Okay, erstmal wollte ich euch 2 Dinge aus diesem Text mitgeben, aber bei näherem Nachsinnen ist dann doch noch so ein dritter Unterpunkt gekommen. Schauen wir mal, wie das so wird. Mein erster Gedanke ist, es ist doch toll als Eltern, wenn man von jemand Bedeutendes Eltern ist. Oder? Also, wenn ich mir so überlege, irgendwie, meine Rente sieht echt nicht gut aus. Ich gehöre zu dieser Generation von Leuten, die noch nicht lange genug vorher gespart haben, weil sie immer noch gehört haben, die Renten sind sicher. Aber aber halt nur in einem Bruchteil von dem, was wir so gedacht hatten. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, wie soll ich so später einmal leben, aber wenn aus meinen Kindern richtig was wird und zumindest eine meiner Töchter vielleicht so einen hochdotierten Job kriegt oder so, bei Yahoo oder so, dann haben wir meinen Freund nicht ausgesorgt. Also es ist doch super, wenn man Eltern von einem bedeutenden Kind ist. Oder wenn man dann später sagen kann, ha, der und der, kennst du ihn, das ist mein Sohn. Oder wenn die Reporter auch bei einem selber mal vor der Tür stehen. Und es gibt ja auch viele Eltern, die darauf setzen, die ihre Kinder schon versuchen, so zu in Situationen hinein zu manövrieren, dass das später auch klappt. Kindergarten, Fast-Track-Kindergarten oder so, wo Kinder schon mal in den ersten 3 Kindergartenjahren Mandarin und noch eine andere Fremdsprache lernen, damit sie schon mal vorbereitet sind auf die Karriere. Maria ist ja wohl wirklich echt voll was Besonderes. Weil sie ist ja die Mutter vom Messias. Und das bedeutet nicht nur, sie ist Mutter eines Mannes, eines Kindes, der später eine Wahnsinnskarriere hinlegen wird. An dieser Karriere kann auch nichts schief gehen. Ich meine, wenn dein Kind eine Wahnsinnskarriere hinlegt als Schauspielerin, kann es ja sein, dass irgendwann auf einmal das Ganze kippt und nichts ist mehr. Aber wenn du als dein Kind als Karriere Messias vor sich hat, kann eigentlich nichts schief gehen, weil da ist ja Gott dabei. Weil der Messias wird ja gespeist aus der Kraft Gottes und das kann ja nicht schief gehen. Das heißt also, Maria ist selber eine ganz normale, durchschnittliche Frau, aber sie ist die Mutter von einem bedeutenden Kind, der Messias werden wird und der wird keinen Karriereknick haben, weil Gott dahinter steht. Und in der damaligen Zeit war für jede jüdische Frau Messias sicherlich das Größte, was so ein Kind werden konnte. Aber interessanterweise, trotz dieser Vorstellung, wie toll, krass das sein muss, Mutter vom Messias zu sein, geht die Botschaft des Simeon ganz anders. Und das ist mein erster Gedanke, harte Zeiten für Maria. Simeon sagt ausdrücklich, und für dich, Maria, wird es sein, als ob dir ein Schwert durch die Seele fährt. Was soll man zu so einem Satz sagen, wenn einem das jemand sagt? Für dich beginnt eine neue Zukunft. Du hast gerade ein Kind bekommen. Und deine Zukunft wird sein, wird sich anfühlen, wie als wenn dir ein Schwert durch die Seele fährt. Was kann das auslösen? Schwert kann man unterschiedlich verstehen. Schwert ist natürlich erstmal ein scharfer Gegenstand, mit dem man erstochen werden kann und damals so eine der gängigsten Waffen. Aber Schwert wird im Alten Testament auch ganz oft als Symbol benutzt für Krieg überhaupt. Wenn Menschen zum Schwert greifen, wenn das Schwert Tausende frisst, wenn Schwerter zu Flugscharen gemacht werden sollen, dann steht Schwert nicht nur für den einzelnen Gegenstand gehärteten Eisens mit viel Mühe abgeschliffen, sondern dann steht Schwert als Symbol für Kampf, für Krieg, für Auseinandersetzung. Und von daher kann dieser Satz sowohl darauf hinweisen, dass du dich so fühlen wirst, wie als wenn ein Schwert in deine Brust gestochen wird. Es ist aber auch in diesem Wort steckt auch das Symbol drin. Das Ganze wird sehr umkämpft sein. Es wird so etwas wie einen Krieg, einen Kampf geben um deinen Sohn. Und du wirst in diesen Kampf hineinversetzt werden, weil das ist dein Sohn und du wirst mitleiden. So wie vielleicht Hunderttausende von Müttern in jeder Generation erleben müssen, dass ihre Kinder in den Krieg ziehen müssen und sie nicht wieder nach Hause kommen oder traumatisiert, verstümmelt, zerstört nach Hause kommen. So, Maria, wird deine Zukunft sein. Ein Schwert wird dir durch die Seele fahren. Und es ist kein Unfall. Es ist nicht die Unfähigkeit Jesu. Es ist nicht die Dummheit oder Leichtsinnigkeit Gottes, sondern das ist der Weg Gottes. Sowas, denke ich, würden wir von Maria zumindest schon mal nicht erwarten. Also wenn uns sowas passieren würde, dann würden wir denken, zumindest im ersten Moment, oh, ich muss was Schlimmes gemacht haben, der liebe Gott ist aber ganz schön sauer auf mich. Aber darum geht es bei Maria gar nicht, ob Gott sauer ist auf sie oder nicht, sondern das ist ihr Weg, das ist der Weg, den Gott mit ihr geht. Wir erwarten einfach als Menschen, die wir an Gott glauben, dass wenn wir Gottes Weg gehen, dass das alles so fluppt und alles ganz easy sein wird. Irgendwie gehört das so dazu, dass das sein muss. die, was die Werbung verspricht, klar, das können die nicht halten. Aber was Gott verspricht, das muss doch alles super und Bombe sein. Und wir sehen hier, dass der Weg, der vor Maria liegt, ganz klar ein Weg ist, der schwer ist. Ein Weg, der so sein wird, wie wenn dir ein Schwert durch die Seele fährt. Und das Einzige, was Maria davon hat, dass Gott zu ihr redet, ist, dass Gott sie darauf vorbereitet und damit ihr deutlich macht, du bist auf diesem Weg nicht alleine. Und du musst nicht an dir zweifeln und denken, es ist alles deine Schuld, du hast den Jungen nicht richtig erzogen. Oder wenn du den Jungen nicht irgendwie da mit diesen Kumpels hättest losziehen lassen, dann wäre das alles nicht passiert. Gott bereitet sie schon vor, aber der Weg wird da sein und dieser Weg wird schmerzhaft sein. Ich glaube, das ist eine Sache, die wir ganz deutlich wahrnehmen müssen, dass das bei Maria so war. Das heißt nicht, dass es in unserem Leben so ist, dass auch in unserem Leben das Schwert durch die Seele geht. Aber es sollte uns zumindest vorsichtig machen mit den Erwartungen, was wir alles meinen, was alles in unserem Leben super laufen soll und was wir alles erwarten, wie Gott das regeln muss, damit wir glücklich und zufrieden sind. Das ist mein erster Gedanke. Es gibt harte Zeiten für Maria und das ist kein Versehen, sondern ihr Weg. Und Gottes Handeln ist nicht, sie aus dieser schwierigen Situation rauszunehmen, sondern Gottes Handeln ist, ihr dabei zu helfen und ihr beizustehen und ihr ein Stück Verstehen zu geben, dass das so ist. Mein zweiter Gedanke, das ist eine Sache, die auch ganz deutlich sich daraus ableitet, wer Jesus sein soll. Jesus soll also der Messias sein, der, auf den das Volk so lange gewartet hat. Und gerade zur Zeit Jesu muss es wohl so gewesen sein, dass diese Sehnsucht nach dem Messias sehr, sehr intensiv war. Nach einer Erlöserfigur, die alle schwierigen Situationen des Volkes Israel löst. Den Ärger mit den Römern, dieses Abhängigsein von der römischen Politik, die kulturelle Fremdbestimmung, in dem lauter heidnische Gottheiten und Götzendiener auf einmal in Jerusalem einfallen, aber natürlich auch die Ungerechtigkeit. König Herodes, der so, wenn man guckt, wie er beschrieben wird, ein echter Hurenbock gewesen sein muss und nicht nur das, auch noch ein sehr grausamer dazu. Und in so einer Situation haben sich die Menschen einfach gesehnt nach Erlösung. Erlösung in dem Sinne, dass mal einer mit all dem ganzen Kram aufräumt. Und weil sie nicht naiv waren, sondern wussten, dass das bestehende Herrschaftssystem sowohl des Herodes wie auch der Römer so fest verdrahtet war und so mächtig war, dass es da eigentlich nicht so schnell irgendwas sich ändern wird, hofften sie auf eine übernatürliche Hilfe, auf den Messias. Nur der konnte die Macht haben, sowohl Herodes, aber vielmehr noch den römischen Kaiser zu bezwingen. Und von daher ist doch zu erwarten, dass wenn das ganze Volk auf den Messias wartet, wenn Jesus sich als Messias zeigt, dass alle voll hinter ihm stehen. Und genau das, heißt es, wird nicht sein, sondern es heißt, dieses Kind ist dazu bestimmt, in Israel viele zu Fall zu bringen und viele aufzurichten. Es wird ein Zeichen Gottes sein, dem sich viele widersetzen. So soll ans Licht kommen, was viele im Innersten denken. Und das ist mein zweiter Gedanke, an Jesus scheiden sich die Geister. Simeon bereitet Maria auch darauf vor, denn warum wird die ganze Sache so schwierig mit Jesus? Weil Jesus in der Existenz seiner Person Menschen vor eine Entscheidung stellt. Nämlich vor die Entscheidung, Wer ist Jesus? Ist er ein Spinner? Ein Scharlatan? Ein Größenwahnsinniger? Oder ist er wirklich der Gesandte Gottes? Und diese Entscheidung mussten die Leute damals treffen. Sie mussten sich entscheiden, ob Jesus ein Spinner ist, dann gehört er hinter Schloss und Riegel oder nach damaligem Gesetz gesteinigt oder indirekt, weil man das nicht mehr durfte, gekreuzigt über die Römer, oder aber er gehört gehorcht, dass die Menschen ihm gehorchen. Und obwohl Jesus sozusagen gar nicht in das Leben von Menschen sich einfach so einmischt, wird an seiner Person deutlich, dass es diese Entscheidung gibt. Und das ist eine Frage, die sich nicht nur an die Menschen damals stellt, sondern die sich auch heute an uns stellt. Und ich glaube, sie kann sich unterschiedlich stellen. Also wenn ich zum Beispiel mit Arbeitskollegen im Zug fahren würde und ich hätte die Wahl zwischen einem christlichen Heft oder einer Wirtschaftswoche, wäre es, glaube ich, mit anderen Pfarrern und Pfarrerinnen zusammen besser, das Christliche rauszuziehen und nicht die Wirtschaftswoche. Weil dann würde man eher komisch angeguckt werden, wenn man irgendwie so da so ein Wirtschaftsteil liest oder so. Dann würden wahrscheinlich so Witze kommen direkt wie, ach ja, spekulierst du oder was an der Börse oder keine Ahnung. Die Art und Weise, wie wir herausgefordert sein können, uns zu Jesus zu stellen, kann sehr unterschiedlich sein. In der damaligen Zeit war es eine andere Herausforderung als heute. Das, was von uns erwartet wird oder von Jesus erwartet wird, was wir tun, kann auch sehr unterschiedlich sein. Für die ersten Christen war es vielleicht unter Umständen eine sehr spannende Sache, weil sie vielleicht, wenn sie sich zu Jesus bekannten, getötet werden konnten. Das ist bei uns jetzt in Deutschland sehr selten der Fall. Aber es gibt auch andere Herausforderungen, für die wir gestellt werden können. Grundlegende Fragen. Weiß nicht. Lüge ich für meinen Chef? Ach, sagen Sie doch bitte einfach, ich bin nicht da. Weiß nicht, es gibt die unterschiedlichsten Möglichkeiten, wo man auf einmal in eine Situation gestellt werden kann, wo man sich überlegen muss, wem gehorche ich oder für wen bin ich mehr verantwortlich. Es wird ganz deutlich in der Aussage des Simeon, wir brauchen eine Entscheidung. Und jetzt komme ich zu meinem dritten Gedanken. Wir haben heutzutage in Deutschland eine zum Teil begrenzte, aber sehr strikte Angst vor eindeutigen Aussagen. Ich habe, also zu Weihnachten gibt es natürlich 1000 Artikel im Internet zu finden unter wie geht es weiter mit der Religion, der christlichen Religion, mit Weihnachten, macht das alles Sinn, macht das keinen Sinn, ein Wissenschaftler, ein Theologe unterhalten sich, der Papst sagt was, jeder sagt irgendwie was. Und da habe ich gelesen, dass Weihnachten doch endlich mal ein Anlass sein sollte, irgendwie mal das mit dem Frieden ernst zu nehmen und dass die großen Religionen sich endlich mal darauf einigen sollten, dass sie im Prinzip ja alle das Gleiche sagen und darauf sollte man sich einigen und mehr sollte man nicht sagen und dann gäbe es auch keinen Krieg mehr in der Welt. Und das ist, glaube ich, so ein Milieu, in dem wir heutzutage leben. Man sollte eigentlich keine eindeutigen Aussagen treffen und nicht für seinen Glauben zu viel Werbung machen, weil das könnte ja Krieg hervorrufen. Ist ja gefährlich, da eine eindeutige Meinung zu haben. Also ich stimmt, dass es sehr viele Kriege gibt. Und dass es auch Kriege gibt wegen irgendwelchen religiösen Verblendungen. Aber es ist ja so, ich habe ja ein iPad von Apple. Und das siehst du auch eindeutig, weil die haben das total cool gemacht, wenn du so vorne stehst, haben die ein genügend großes Symbol sich ausgedacht, dass es jeder sieht. Das heißt also, in dem Moment, wo ich mit so einem Ding rumlaufe, bekenne ich mich zu dieser Firma. Das ist aber eine ganz harmlose Firma, weil die ist ja nicht religiös. Also Christentum, wenn ich jetzt in der Bibel rumlaufen würde, mit dem Kreuz drauf, das könnte Leute bedrohen, sie könnten Angst kriegen, weil ich Christ bin und denen vielleicht die Bibel um die Ohren hauen will. Aber so ein iPad, da ist ja nur so ein Apfel drauf. Auch ein spannendes Symbol, abgebissener Apfel. Erinnert euch das an die, naja. Da ist nur so ein Symbol drauf, das tut ja keinem weh und wegen so einem iPad gibt es ja keine Kriege. Das ist ja harmlos. Oder wie ist das nochmal mit den seltenen Erden, die in Afrika abgebaut werden? Und dass zufälligerweise gerade die Staaten am instabilsten sind und die meisten Bürgerkriege haben, die Rohstoffe haben, die besonders seltene Rohstoffe haben? Es ist meiner Meinung nach eine totale Veräppelung, wenn wir uns diesen Knopf an die Backe nähen lassen, dass wenn wir nicht mehr über unseren Glauben reden, endlich Frieden in der Welt ist, dass aber jede andere Firma, jede andere Organisation uns ihre Sachen aufdrücken kann. Ob das nun Coca-Cola ist, die es geschafft haben, den Weihnachtsmann in die Weihnachtsgeschichte hinein zu etablieren, obwohl keiner weiß, was für eine Rolle der spielt. Oder ob es irgendwas anderes ist. Es stimmt, dass Religion gefährlich sein kann. Und das ist das Spannende. Der Grund, warum viele Menschen zur Zeit Jesu Jesus abgelehnt haben, war, weil sie, und jetzt kommt ein gefährliches Wort, wenn ich das jetzt ausspreche und diese Predigt aufgenommen wird, werden wir sofort auf den Index kommen, weil sie im Grunde genommen erwartet haben, dass Jesus einen Gottesstaat errichtet. Das haben ganz viele Leute zur Zeit Jesu erwartet. Das war ihre Vorstellung. Ein Gottesstaat, der gegen die korrupten imperialistischen Römer endlich vorgeht. Und genau das hat Jesus abgelehnt. Und das war der Grund, warum viele ihn nicht angenommen haben. Und die Eindeutigkeit, vor der viele Menschen Angst haben und die tatsächlich in diese Welt sehr viel Unfrieden reinbringt, ist, wenn Menschen tatsächlich meinen, ihren Glauben, ihre persönliche Überzeugung mit Gewalt anderen aufzudrücken. Und das ist egal, welche Meinung das ist. Es kann eine religiöse sein, wie christlich oder muslimisch oder buddhistisch. Es kann aber auch eine areligiöse sein, wie Kommunismus. Wie viele Menschen sind getötet und gefoltert worden von den Khmer Rouge? Die waren atheistisch. Wie viele Menschen sind gefoltert und getötet worden von Mao? Das war auch ein Kommunist, ein Atheist. Und wie viele sind getötet worden unter der Herrschaft von Stalin und Lenin? Auch das war keine Religion im Sinne an ein Glaube an Gott. Jesus verweigert sich dem Überzeugungsstaat, ob atheistisch oder theistisch. Er ist der Scheidepunkt. Er ist der, wo wir uns entscheiden müssen, bin ich für ihn oder gegen ihn. Aber er ist nicht der, der andere Menschen mit Gewalt in sein Weltbild und in seine Überzeugung zwingt. Das kommt nirgendwo vor. Und das bedeutet, wenn wir eindeutig von Jesus reden wollen, gibt es eine Grenze. Und diese Grenze ist, wir haben keine Legitimation für irgendeine geartete Sorte von Gottesstaat oder auserwählter Gemeinschaft, die besonders heilig ist und die viel, viel besser ist als alle anderen. Das kommt nicht vor. Das hat Jesus abgelehnt. Weil wir aber so oft damit versagt haben, auch als Christen, und anderen mit Gewalt unsere Meinung aufgezwungen haben, stehen so viele Menschen einem eindeutigen Bekenntnis zu Jesus skeptisch gegenüber. Und das ist eine Sache, mit der wir heute dealen müssen, mit dieser Altlast, dass wir lernen, entschieden von Jesus zu reden, ohne bedrohlich auf Menschen zu wirken oder zu sein. Jesus war nicht in diesem Sinne bedrohlich. Das ist das Ende meiner Predigt. Ich glaube nicht, dass das 20 Minuten waren, Steffen, oder? Das war 18, nee, echt? Nein. Okay. Das war jetzt gemein. Jetzt singen wir ein Lied und das Lied ist relativ spannend. Die Nacht ist vorgedrungen. Wer kennt das Lied? Die Nacht ist vorgedrungen. Ah, super. Das ist deswegen nämlich super, dass ihr das kennt, weil das ist echt nicht für Gitarre geschrieben. Aber wir haben jetzt Gitarre da. Das heißt also, das ist gar nicht leicht zu spielen. Eigentlich ist es echt schwer, super schwer zu spielen. Von daher ist es umso wichtiger, dass alle die, die das Lied kennen, ganz laut mitsingen, damit wir die Gitarre nicht ganz so doll hören. Und das Lied ist deswegen auch spannend, weil wenn ihr bei den Rechten mal guckt, auf wann es geschrieben ist, es ist 39 geschrieben worden, der Text. Und das macht deutlich, in welcher Welt und in welcher Situation dieses Lied hineinspricht. Genau in einer Zeit, wo gerade eine Organisation versucht, eine quasi religiöse Erlösungsgesellschaft zu gründen, die sich das Dritte Reich nennt und nicht ewig, sondern nur 1000 Jahre halten soll. Und zum Glück, zum großen Glück, Gott sei Dank, noch nicht mal 50 Jahre gehalten hat.